Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
Wer redet mit wem, worüber und wenn ja, wie? Was für verschlumpfte Debatten diese Woche doch bestimmten, um mal eine kleine Anleihe bei Markus Söder zu machen. Ob wir uns als Gesellschaft tatsächlich selbst verzwergen? Die Baustellen der Woche lassen darauf schließen. Thierse und Antithierse und wer darf die junge afroamerikanische Lyrikerin Amanda Gorman übersetzen und wer nicht? Echt wahr. Und das ist das eigentlich Erschütternde. Ex-Bundestagspräsident Wolfgang Thierse kritisierte, dass die Fixierung auf die Interessen einzelner Gruppen das gesellschaftliche Gespräch zerstöre. Im Streit um Identitätspolitik wollte er wohl beruhigen, das aber ging gründlich schief, stattdessen geriet er in die Schusslinie der SPD-Parteivorsitzenden. In der Frankfurter Allgemeinen rief Alexander Armbruster, bedingt ernst gemeint, auf einen Espresso, zum Identitätsmanagement auf. In der Neunzürcher Zeitung konstatierte Eric Gueget, ziemlich ernst gemeint, Identitätspolitik ist ein Gift. Thierse stellt die Machtfrage, indem er auf zweierlei beharrt. Für ihn ist erstens der Zusammenhalt einer Nation wichtiger als die Befindlichkeit einzelner gesellschaftlicher Gruppen und Minoritäten. Zweitens sollen in einer Diskussion Qualität und Vernunft eines Arguments den Ausschlag geben, nicht Geschlecht, Hautfarbe oder Religion. So fasst es der Schweizer Kollege zusammen. Argumente auf ihre Qualität hin abzuklopfen, sei ein Wert der Aufklärung. Inzwischen aber drehe sich wieder alles um Gender, Hautfarbe oder Abstammung, was letztlich wieder reaktionär sei, so die Neue Zürcher Zeitung, denn verteidigt wird dann jemand nicht, weil er richtig gehandelt hat, sondern weil er einer von uns ist. Diesen Mechanismus kann man gut an der katholischen Kirche bei ihrem Umgang mit dem Vorwurf des sexuellen Missbrauchs beobachten. Gruppendenken stellt fast automatisch die Zugehörigkeit über die Vernunft. Eben das kriegten auch die junge niederländische Schriftstellerin Marieke Lukas-Reinfeld und der katalanische Übersetzer Victor Obiols zu spüren. Sie mussten den Auftrag, das wortmächtige Langgedicht der jungen afroamerikanischen Schriftstellerin Amanda Gorman zu übersetzen, wieder abgeben. Weil nicht schwarz, nicht jung, nicht dünn, nicht Frau, eben falsches Profil. Die Süddeutsche Zeitung holte dazu Stimmen von einem Dutzend Übersetzerinnen ein. Wer darf, wer kann, wer soll Literatur übersetzen? Mit klar überwiegend skeptisch bis ablehnendem Tenor gegenüber der Haltung, Herkunft und Erfahrungshorizont seien ebenso wichtig wie die Fähigkeit, Individualität, Klang und Gedankenwelt aus einer fremden Sprache zu übertragen. Und in der Welt meinte Dennis Yücel, wer meint, Amanda Gorman könne nur von schwarzen Übersetzerinnen in andere Sprachen übertragen werden, interessiert sich nicht für die Lyrikerin Gorman, sondern für die eigenen ideologischen Projektionen auf sie. Für dieses Denken, dass Menschen ihre Individualität abspricht und in ihnen bloß Repräsentanten und Träger von Identität sieht, gibt es einen Fachbegriff: Rassismus. Gorman selbst hat sich zu dieser Diskussion bislang nicht geäußert. Vielleicht hat sie den Ameisenaufstand schlicht nicht mitgekriegt bislang. Wenn doch, kluge Frau. Wir können das, heißt es dagegen zaghaft mutig aus Berlin, wo 9 Theater- und Konzertsäle in einem Pilotprojekt Aufführungen ansetzen. Es ist ein Testballon, mehr nicht. Aber mit etwas Glück, ja vielleicht ein erster Schritt in die Zeit nach der Lockdown-Tristesse. So Peter Laudenbach in der Süddeutschen Zeitung. Das Publikum braucht personalisierte Eintrittskarten und einen aktuellen negativen Corona-Test. Die ganze Sache wird höchst umständlich. Und doch war zum Beispiel das Konzert der Berliner Philharmoniker nach 4 Minuten ausverkauft. Hätte die Forderung der Institutionen nicht lauten müssen, wenn nur getestete Besucher eingelassen werden, dann dürfen wir im Gegenzug aber auch 100% der Plätze belegen und die Menschen dürfen sich bei uns im Haus frei bewegen, ohne Masken, fragt der Tagesspiegel-Philharmoniker-Intendantin Andrea Zietschmann. Antwort: Die Frage ist absolut berechtigt. Für dieses Pilotprojekt setzt der Senat auf eine doppelt und dreifache Absicherung. Aber eines steht doch im Vordergrund. Wir möchten Kultur wieder möglich machen. Nicht nur die Säle, sondern die menschliche Seele öffnen. Das Pilotprojekt ist hier ein wichtiger Schritt. Ins Offene, titelt denn auch die Zeit, wo Hanno Rauterberg die Bilder von Caspar David Friedrich in einer Düsseldorfer Ausstellung besuchte und meinte, der Blick auf Kunst generell und diese berühmten Landschaftsbilder im Besonderen sei jetzt ein anderer. Friedrichs Blick findet keinen Halt und dass ausgerechnet diese Haltlosigkeit bei ihm zu einer schönen, stimmigen Form gelangt, macht das Geheimnis seiner Bilder aus. Und wohl auch deshalb fühlt man sich vor diesen Bildern auf die pandemische Gegenwart verwiesen, die nichts mehr ersehnt als sichere Gewissheit. Sie will das Unfassliche beherrschen und schaut doch in eine Zukunft so nebeltrüb wie Friedrichs Landschaftsbilder. Einem aber muss noch gratuliert werden. Glasklar. Na? Wohltuende kleine Spritze, blauer Traum, Operation vorbei, nix gemerkt. Tiger gesund. Janosch wurde 90. Der Schöpfer des kleinen Bären, der Tigerente und allerhand anderem, was bestimmt gesund macht. Am schönsten gratuliert die Zeit, in der der Zeichner uns beschenkt. Mit 11 bislang unveröffentlichten Wondrak-Geschichtchen und einer kleinen Lebensweisheit, die steht gleich auf dem Titel des Zeitmagazins. Herr Janosch, freut man sich über Geschenke zum 90. Geburtstag? Nein, man freut sich erst über die zum 98. Möge er den auch noch feiern, stillvergnügt samt Bär und Tigerente.